Du hörst einen Podcast von Salzburg 24.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Podcast-Folge von Salzburg 24. Mein Name ist Johannes Bosani und heute widmen wir uns den aktuellsten Fragen zum Thema Omikron. Dazu ist bei mir Dr. Christoph Dax, Salzburger Hausarzt und Präsident der Österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin. Herr Dr. Dax, vielen Dank fürs Zeitnehmen.
Bitte sehr.
Herr Dr. Dax, die Omikron-Variante des Coronavirus ist jetzt voll bei uns angekommen. Mittlerweile gibt es auch in Österreich mehr Omikron als Delta-Fälle. Können Sie uns ein bisschen eine medizinische Einordnung geben? Was wissen wir bereits über diese Omikron-Variante und warum wird sie von der WHO als so gefährlich eingestuft?
Ich glaube, die Gefährlichkeit muss man relativieren. Es ist ein Virus, eine Virusvariante oder eine Virusmutation, die deutlich infektiöser ist als die bis jetzt bekannten Virenvarianten, deutlich ansteckender als zum Beispiel die Delta-Variante. Aber was wir wissen oder was wir heute annehmen dürfen, ist, dass der Verlauf der Erkrankung durch die Omikron-Variante doch deutlich milder verläuft als die Delta-Variante.
Können wir die Varianten ein bisschen einordnen? Wie unterscheiden sie sich jetzt auch? Also die Delta-Variante, das Urvirus, das Coronavirus, jetzt haben wir die Omikron-Variante. Was sind da auch die Unterschiede? Kann man das medizinisch ein bisschen erklären?
Also man muss das auf zwei Ebenen beurteilen. Die eine Ebene ist die auf der Zellebene. Was bedeutet die Mutation? Das heißt, das Virus hat sich verändert. Es sind Spike-Proteine. Die Spike-Proteine sitzen in diesen Knubbeln. Jeder weiß heute, wie ein Coronavirus ausschaut. Und die Eiweißstruktur in diesen Knubbeln hat sich verändert, sodass die Antikörper, die gebildet worden sind durch die Erkrankung, die man durchgemacht hat, zum Beispiel bei der Delta-Variante oder durch die Impfungen, diese Antigene, also diese Oberflächengene von dem Virus nicht mehr so erkennt. Und deshalb ist der Virus nicht so gut angreifbar durch die Antikörper wie noch bei Delta oder anderen Varianten. Das andere ist natürlich die Ebene der Infektion selbst. Da unterscheiden sich die einzelnen Varianten nicht sehr. Vor allem, wenn wir zurückdenken, 1,5 Jahre oder fast 2 Jahre, wie zu uns diese Corona-Infektion gekommen ist, war es noch klar, eine Corona-Infektion bedeutet Hochfieber, Husten, Geschmacks- und Geruchsstörung und einen Durchfall. Man hat damals gesagt, ein Schnupfen schließt eigentlich eine Coronavirus-Erkrankung aus. Das hat sich vollkommen verändert. Mittlerweile ist der Virus ein absolutes Chamäleon. Es kann nur ein leichter Schnupfen sein, es kann Halsweh sein, es kann Hochfieber sein, es kann Kopfschmerz sein. Also wir müssen eigentlich bei jedem Infektzeichen heute an Corona denken und müssen eigentlich eine Corona-Infektion durch entsprechende Tests ausschließen.
Gibt es bei der Omikron-Variante ganz spezielle Symptome, die regelmäßig auftreten und wo man vielleicht dann schon eher darauf schließen kann, dass es eben eine Omikron-Infektion ist?
Nein, das kann man nicht.
Jetzt haben Sie es zuerst schon angesprochen. Es gibt eine Studie, laut derer die Antikörper von zweifach Geimpften und Genesenen die Erreger von Omikron kaum mehr neutralisieren können. Was heißt das im Umkehrschluss für unsere bisherigen Impf- und Teststrategien? Heißt das, man muss sich unbedingt boostern lassen? Und rechnen Sie auch damit, dass wir weitere Impfungen dann brauchen werden?
Das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Ich versuche, sie zu beantworten. Das eine ist, wir wissen, dass Leute, die die Erkrankung durchgemacht haben, vor allem Erkrankungen mit Delta bzw. Varianten, die vorher infektiös gewesen sind, nur einen Schutz von 19% gegenüber der Omikron-Variante haben. Wenn wir zweimal geimpft sind, ja, ist der Schutz auch nicht sehr hoch vor der Omikron-Variante. Aber es gibt heute klare Studiendaten, zum Beispiel aus England und anderen Ländern, die uns sagen, dass eine Boosterimpfung, also eine dritte Impfung oder eine Boosterimpfung nach einer Erkrankung doch einen relativ hohen Schutz bietet. Allerdings ist der Schutz auch nur gegen die Omikron-Variante, auch wenn geboostert ist, zwischen 60% und 75%.
Wenn ich jetzt als Genesen oder Geimpfter eine Omikron-Infektion mir einfange, ist da auch trotz mehrfachen Impfschutzes ein schwerer Verlauf möglich oder auf was muss ich mich in der Regel einstellen?
Theoretisch ist ein schwerer Verlauf auch möglich, aber sehr, sehr selten. Also da gibt es auch ganz klare Studiendaten dazu, dass die Menschen, die geboostert sind, das heißt die drei Impfungen haben, dass die in der Regel kaum schwere Symptome haben und ganz milde Verläufe und kurze Verläufe aufweisen und vor allem auch gegen Krankenhausaufenthalte, gegen Tod und auch gegen Long-Covid-Symptomatik schützt.
Im Umkehrschluss gelten dann trotzdem Omikron-Infizierte, auch wenn sie nicht in der Intensivstation landen, ja oft als Überträger dann dieser Krankheiten. Ist das dann auch eine Gefahr?
Natürlich ist es eine Gefahr, vor allem wenn eine Erkrankung sehr mild verläuft und man nicht daran denkt, es könnte eine Corona-Infektion sein, kann man natürlich, wenn man das Virus in sich trägt, auch Spreader sein. Das heißt, wir können es verbreiten. Und das ist natürlich diese Unsicherheit, die wir im Moment haben. Wir haben ja die Situation jetzt, dass wir wissen, dass die Omikron-Variante zwar sich wahnsinnig schnell ausbreitet, ja, aber milde Verläufe hat. Jetzt können wir natürlich mehrere Szenarien darstellen. Das eine Szenario ist, dass wir sagen, lassen wir es durchrauschen, die ganze Geschichte, damit wir zu einer Herdenimmunität kommen, was durchaus ein lukrativer Gedanke ist, weil wir auch in anderen Ländern sehen, dass wenig Intensivpatienten und wenig Krankenhausaufenthalte sind in der Relation zu den Erkrankungszahlen. Auf der anderen Seite werden natürlich, wenn das durchrauscht, werden wir viele Patienten oder viele Infizierte oder auch nur Kontaktpersonen in Quarantäne schicken. Und die Quarantäne bedeutet, die sind im Arbeitsfeld nicht tätig. Und das ist vor allem ein Problem bei Dienstleistungsbetrieben, vor allem im Gesundheitsbereich, wo uns dann vielleicht reihenweise das Personal, Pflegepersonal, Ärzte und anderes Personal ausfällt. Und das ist eine Sache, die gehört genau überlegt, beziehungsweise wie wir mit dieser Sache umgehen. Ich bin kein Pandemie-Experte. Ich glaube, das muss ich anderen Leuten überlassen, die Einschätzung, was in dieser Situation der beste Weg sein wird.
Was würde das bedeuten? Würden wir eine Herdenimmunität schaffen, dank des Durchrauschenlassens des Omikron-Virus, der Variante?
Ich glaube, wenn es wirklich durchrauscht, dann würden wir eine Herdenimmunität schaffen und dann würde das das Ende der Pandemie bedeuten. Das ist die große Hoffnung, die wir im Jahr 2022 auch haben, dass wir sozusagen das Feuer mit Feuer bekämpfen und dass wir damit diese Pandemie löschen und dass es irgendwann ausbrennt. Ich meine, der Coronavirus wird uns weiter begleiten, aber nicht mehr in dieser massiven Form. Wenn wir es schaffen, wirklich weltweit sowas wie eine Herdenimmunität zu bekommen, wenn es nicht wieder zu einer Variante kommt, die uns wieder fordert. Das ist die große Unbekannte, die wir im Moment haben. Wir haben auch nicht mit Omikron gerechnet. Ja, jetzt ist sie da, jetzt müssen wir mit dem Ganzen umgehen. Aber ich sehe die Omikron-Variante durchaus auch als Chance, dass die Pandemie dadurch beendet werden könnte.
Wir haben jetzt seit Jahresbeginn spätestens wieder steigende Corona-Zahlen. Generell, wie sehen Sie es jetzt? Sie sagen auf der einen Seite, es gäbe die Chance, durch die Omikron-Variante eine Herdenimmunität zu schaffen. Auf der anderen Seite sind auch Risiken da. Wie musste man aus medizinischer Sicht momentan die aktuelle Situation handhaben, wenn wir die Politik ein bisschen außen vor lassen? Wäre das Sinn, beispielsweise wieder in den Lockdown zu gehen oder würden Sie tatsächlich dann auch es in Betracht ziehen, das Virus durchrauschen zu lassen?
Ich glaube, beides ist möglich. Das hängt ein bisschen davon ab, wie die Experten das beurteilen. Wie gesagt, ich bin kein Pandemie-Experte, ich bin kein Virologe, ich bin Allgemeinmediziner. Aber durchaus, wenn es zu stark ansteigenden Zahlen kommt, ist ein Lockdown durchaus eine denkbare Geschichte. Wir haben auch gesehen, dass der letzte Lockdown geholfen hat. Das war vielleicht auch ein Vorteil jetzt, weil dadurch die Infektionszahlen zumindest zurückgegangen sind, zuerst mit Delta und dass wir Omikron noch nicht so ganz erlebt haben. deshalb können wir jetzt sozusagen auf Erfahrungen in anderen Ländern, wo es jetzt durchgerauscht ist, wie zum Beispiel England, Frankreich, Spanien, Dänemark, können wir zurückgreifen und können das ein bisschen beobachten und können auch sagen, die haben so darauf reagiert und das war sinnvoll oder es war nicht sinnvoll. Ja, das würde ich als Chance sehen. Denkbar ist es natürlich die andere Variante, dass es durchrauscht, dass wir keinen Lockdown erleben und dass es irgendwann ausbrennt.
Jetzt haben wir gerade angesprochen, dass durch die Omikron-Variante der Impfschutz nachlässt, beziehungsweise zumindest bei zweifachen Impfungen. Wie stehen Sie jetzt generell zur Impfpflicht, die mit 1. Februar eingeführt werden soll? Glauben Sie, dass das dann trotz Omikron uns weiterbringt in der Pandemie oder wie sehen Sie die ganze Sache als Allgemeinmediziner?
Wir wissen, dass Impfung schützt. Das können wir heute aufgrund von vielen, vielen Daten darstellen. Wir können auch darstellen, dass die Impfung relativ sicher ist. Ja, man hat gestern gehört, dass bei, ich glaube, 15 Millionen Impfdosen in Österreich gibt es 350 Fälle, die eingereicht worden sind als möglicher Impfschaden. Ja, also das in Relation ist sehr, sehr wenig. Das heißt, wir können sagen, die Impfung ist relativ sicher, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber die Menschen vertragen bis auf akute Nebenwirkungen die Impfung sehr gut. So, jetzt sind wir in der Situation, dass es eine große, eine breite Ablehnung gibt in der Bevölkerung, die sagen, nein, sie wollen sich nicht impfen lassen. Deshalb ist die Politik in die Situation gekommen, dass sie gesagt hat, okay, wir überlegen uns die Impfpflicht. Ich sehe die Impfpflicht sehr ambivalent. Auf der einen Seite würde uns eine hohe Impfbereitschaft durchaus eine relative Sicherheit bieten, was jetzt die Pandemie betrifft. Auf der anderen Seite führt es natürlich weiter zu einer Spaltung der Bevölkerung. Und ich habe selbst genug Erfahrung mit Diskussionen, mit Leuten, die dem Ganzen skeptisch gegenüberstehen, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Manche Gründe, einzelne Gründe verstehe ich. Ja. Manche Gründe verstehe ich nicht, weil sie auf Fake News basieren. Aber Leute, die von vornherein ablehnend sind gegenüber der Impfung, wäre ich zu einem Großteil nicht durch die Impfpflicht motivieren können. Und das würde ein weiteres Auseinanderdriften unserer Gesellschaft bedeuten. Darum bin ich persönlich sehr gespalten, was die Impfpflicht betrifft. Als Arzt muss ich eigentlich dafür sein und muss sagen, ja, das ist was Sinnvolles, wenn sich alle Leute impfen lassen. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich schon auch unsere gesellschaftlichen Disharmonien, die dadurch entstehen, auf welcher Basis die immer passieren. Und leider Gottes haben wir in Österreich auch eine Partei, die da sehr dran schürt, dass die Spaltung weiter vorangetrieben wird. Das ist für mich eine Geschichte, die mich sehr beunruhigt.
Ein weiteres Thema, was das Impfen anbelangt, ist ja Impfen und Schwangere. Wie stehen Sie dem gegenüber? Ab welcher Woche sollte man sich noch impfen? Ab wann ist es vielleicht eher schwieriger? Hat auch die Omikron-Variante dafür werdende Mütter was verändert? Wie sehen Sie das, diese Thematik?
Also eins ist klar, Schwangere gehören einer Risikogruppe an. Genauso wie Diabetiker, wie Herz- oder Lungenkranke oder alte Leute. Das heißt, es macht einen Sinn, Schwangere zu impfen. Allerdings gibt es ganz klare Aussagen dazu. Im ersten Trimenon, das heißt das erste Drittel der Schwangerschaft, sollte man nicht impfen, weil wir noch zu wenig Daten dazu haben, ob nicht doch in der Organentwicklung irgendetwas passieren könnte. Da sind wir besonders vorsichtig. Ja? Aber wir wissen heute, dass es ab dem zweiten Trimenon, ab dem zweiten Drittel der Schwangerschaft sehr, sehr sinnvoll ist zu impfen, weil wir damit die Mutter, aber auch das Kind, also das noch nicht geborene Kind schützen. Weil es natürlich die Antikörper über die Mutter mitbekommt.
Das heißt, ab dem wievielten Stich baut da ein noch nicht geborenes auch eine Immunreaktion auf?
Ja, im Prinzip nach dem ersten Stich, wobei das noch nicht sehr hoch ist, aber natürlich nach dem zweiten Stich bekommt das Kind genauso die Antikörper von der Mutter mit, weil der kindliche und der mütterliche Kreislauf ja verbunden sind.
Ein weiteres Thema, was jetzt mit der Impfung verknüpft ist, ist der Totimpfstoff von Novavax, der in Österreich bald verfügbar sein soll. Können Sie uns da ein bisschen den Unterschied zwischen den dann verfügbaren Impfstoffen mRNA auf der einen Seite und Vektor und dann diesen Totimpfstoff auf der anderen Seite erklären? Was ist da der Unterschied?
viele Leute, die sehr skeptisch den neuen Impfstoffen, vor allem den mRNA-Impfstoffen gegenüber sind, warten schon seit langem auf sozusagen den konventionellen Totimpfstoff, wie in der Novavax repräsentiert. Es sind auch andere Totimpfstoffe in der Pipeline, dass sie zugelassen werden. Aktuell sind es mit Novavax noch ein anderer. Ein dritter ist im Moment ausgeschieden. Von der Logik her kann man sagen, okay, das ist eine gute Überlegung, dass man sagt, ein Totimpfstoff repräsentiert das gesamte Virus und es werden Antikörper gegen das gesamte Virus gebildet. Allerdings, die ersten Daten dazu sind nicht sehr berauschend, dass die Wirksamkeit so wahnsinnig hoch ist. Ja? Und das Problem ist jetzt mit der Omikron-Variante, weil natürlich dieser Impfstoff gegen diese Ur-Varianten gebaut worden ist und jetzt kommt Omikron daher. Das heißt, Omikron ist doch sehr stark verändert in der Oberflächenstruktur, sodass wir annehmen müssen, ja, gibt noch zu wenig Daten darüber, annehmen müssen, dass er wahrscheinlich nicht wirklich gegen die Omikron-Variante sehr wirksam sein wird. Das heißt, wir empfehlen nach wie vor mRNA-Impfstoffe, da wissen wir, dass der BioNTech Pfizer und auch der Moderna, die beiden am Markt befindlichen mRNA-Impfstoffe, dass die doch eine relativ hohe Wirksamkeit haben und auch bei der Boosterimpfung gut helfen, auch gegen die Omikron-Variante gut helfen, heißt, wir haben einen Schutz zwischen 60% und 75%. Das ist immer noch mehr, als der konventionelle Grippeimpfstoff gegen die Grippe hilft. Also das muss man einfach in Relation setzen. Mhm. Man muss sagen, ja, das sind zwar nur 60% bis 75%, aber doch Wirksamkeit ist gegeben. Ja? Und ich glaube, das ist eine klare Aussage.
Das heißt, beim Totimpfstoff sollte man dann vielleicht noch ein bisschen die neueren Daten abwarten oder generell schauen, ob er dann sinnvoll ist, um gegen die Omikron-Variante zu schützen.
Wir werden sehen, wir werden neue Daten bekommen, wir kriegen laufend neue Daten, wir lernen ja in dieser Pandemie ständig dazu und vielleicht stellt sich der Totimpfstoff als ein Impfstoff heraus, der gut ist, dass wir mit dem dann boostern. Ja, es kann sein, dass das eine Möglichkeit ist, aber da kenne ich noch keine Daten dazu, das weiß ich noch nicht. Der Impfstoff kommt jetzt erst, er ist jetzt zugelassen, er kommt jetzt auf den Markt und wir werden sehen, was wir dann für Daten bekommen.
Auf den Markt kommen sollen ja auch Tabletten, zuletzt glaube ich von Pfizer zum Coronavirus. Setzen Sie da auch eine Hoffnung in die Wirkung solcher Medikamente? Könnte das auch bald eine Alternative zur Impfung sein oder sind Sie da skeptisch?
Also eine Alternative zur Impfung ist es sicherlich nicht, weil die Impfung schützt im Vorfeld. Ja, oder zum Großteil im Vorfeld gegen Infektionen. Es ist immer noch besser, eine Infektion im Vorfeld zu verhindern, als im Nachhinein zu behandeln. Ja. Allerdings geben die Zahlen, die wir haben, vor allem es gibt zwei Medikamente, die jetzt auf den Markt kommen sollen, sind noch nicht zugelassen, muss ich auch dazu sagen. Das ist das Molnupivir von der Firma Merck und das Paxlovid von der Firma Pfizer. Das Molnupivir soll in Studien eine 30%ige Reduktion von Krankenhausaufenthalten und Tod gezeigt haben. Und das Paxlovid sollte noch deutlich besser sein, 89% Reduktion von Spital und Tod. Das sind schon sehr interessante Zahlen. Wir werden sehen, wenn es dann eingesetzt wird, ob diese Zahlen dann auch wirklich halten. Ja. Bei jedem neuen Medikament dürfen wir zuerst einmal skeptisch sein, aber es ist doch einmal ein Ansatz, wo man sagt, okay, wir können wirklich Todesfälle verhindern und wir können vor allem diese schweren Erkrankungen verhindern. Und wenn man mit Leuten, die auf Intensivstationen spricht, die uns erzählen, wie die Leute um Atem ringen, in Todesangst, und die wissen zum Teil, dass sie sterben werden, das ist eine schreckliche Vorstellung, das wollen wir eigentlich nicht haben. Und das gilt es in Zukunft auch zu verhindern.
Ein anderes Medikament hat auch für Aufregung unlängst gesorgt. Ich rede vom Pferdeentwurmungsmittel, den Ivermectin, das in einigen Fällen zur Behandlung von Corona-Erkrankungen eingesetzt wurde. Können Sie uns da ein bisschen aufklären, welche Wirkung dieses Mittel hat? Kann es wirklich gegen Corona helfen und ist eine Einnahme gefährlich für Menschen?
Also man muss dazu sagen, dass dieses Ivermectin, dass das ein Mittel ist, das es schon lang gibt in der Humanmedizin, das wir einsetzen bei Kretze, bei Scabies und das dort eine Wirksamkeit hat. Allerdings in einer Dosierung, die für den Menschen in der Regel ungefährlich ist. Diese Studiendaten, die für die Einnahme von Ivermectin sprechen, basieren letztlich auf einer In-vitro-Studie. Das heißt, es wurde im Reagenzglas wurde das Virus und das Ivermectin, dieses Wurmittel, gemischt und man hat gesehen, dass es das abtöten kann in hohen Dosierungen. In klinischen Studien bei Menschen hat es überhaupt keinen Effekt gezeigt, ja? Zumindest in diesen Dosierungen, und wenn man es höher dosiert, rennt man sich die Niere zusammen. Das heißt, wir haben auch Todesfälle, weil die Leute ihre Niere so geschädigt haben, dass sie daran verstorben sind. Und das ist die große Gefahr. Das heißt, auf der einen Seite haben wir nicht nachgewiesen, dass es eine Wirksamkeit hat. Und auf der anderen Seite nehmen es die Leute und sterben daran, weil sie glauben, dass sie damit den Viruserkrankung positiv beeinflussen können. Und das ist eigentlich fast paradox. Ja. Dramatik ist, dass das auch einige meiner Kollegen tun, die jede Wissenschaft ignorieren und solche Dinge propagieren.
Eben jene Kollegen und Kolleginnen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, sind auch von der österreichischen Gesundheitskasse, der ÖGK, kritisiert worden, gegen die möchte man vorgehen, also vor allem Ärzte, die Corona leugnen und die Impfung ablehnen. Gibt es das in der österreichischen Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin auch solche Meinungen? Wie diskutiert man auch über dieses Thema innerhalb der Ärzteschaft? Können Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben?
Also wir sind eine wissenschaftliche Gesellschaft. Die österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin ist eine wissenschaftlich orientierte Medizin und wir sind seit Corona wirklich auch führend dabei, up-to-date wissenschaftliche Daten unseren Kollegen zur Verfügung zu stellen. Wir geben jede Woche einen sogenannten Covid-Newsletter heraus. Wir geben einmal in der Woche einen Covid-Talk mit hochrangigen Experten heraus. Das heißt, wir sind am Zug der Zeit. Da spielt Ivermectin oder andere schräge Therapiemöglichkeiten keine Rolle. Ich bin mir auch nicht sicher, ob einer, der solche Dinge tut, Mitglied unserer Gesellschaft ist. In unserer Gesellschaft wird das ganz klar abgelehnt, solche Methoden, solche unwissenschaftlichen Methoden, sondern wir versuchen wirklich auf einer gut fundierten Basis unsere Patienten zu behandeln. Wir haben keinen einzigen Kollegen, der innerhalb der Gesellschaft mit uns diese Fragen diskutieren wollten, sondern das ist außerhalb, wie ist es natürlich ein Thema, aber es erschreckt uns, die wir versuchen sehr seriös zu arbeiten, doch sehr.
Wie schaut es bei Ihnen in der Praxis momentan aus? Gibt es viele Erstimpfungen, die Sie noch durchführen oder müssen Sie auch da noch Überzeugungsarbeit leisten?
Also die Erstimpfungen sind im Moment sehr wenige. Es tröpfelt so ein bisschen dahin. Auch Zweitimpfungen, der Großteil scheint doch jetzt Boosterimpfungen zu sein. Wir versuchen sehr viel zu impfen. Wir haben die Woche nach Weihnachten eine kurze Pause eingelegt, aber seit Montag impfen wieder, was wir können. Aber wie gesagt, das ist nach wie vor ein Thema, immer wieder Diskussion. Jetzt kommt auch der Wunsch zu uns, dass wir Impfbefreiungszeugnisse ausstellen. Das werden wir nicht tun, können wir auch nicht tun, weil es auch nur ganz, ganz wenige Ausnahmesituationen gibt, wo man nicht impfen sollte.
Was wären beispielsweise diese Ausnahmen?
Ausnahmen sind ein halbes Jahr nach einer Transplantation, Allergien gegen die Inhaltsstoffe und möglicherweise eine ausgeprägte Angststörung vor Impfungen. Aber das werden nicht wir feststellen, das müssen Psychiater feststellen.
Was nach Corona-Erkrankungen bei dem einen oder anderen mittlerweile festgestellt worden ist, ist ein sogenanntes Symptom oder mehrere Symptome von Long-Covid. Mhm. Also Erkrankungsmerkmale, die noch lang nach der Corona-Erkrankung nachhallen. Ich habe mit einem Betroffenen gesprochen, der hat es genannt wie einen Muskelkater in der Lunge. Weiß man in der Medizin dazu bereits schon einiges? Wie kann man das behandeln und wie ist da auch der Ausblick?
Also prinzipiell ist Long-Covid heute sehr genau definiert. Meine Gesellschaft war federführend dabei, Leitlinien zum Long-Covid zu entwickeln. Die sind auch gut abrufbar, auch auf unserer Homepage zum Beispiel. 10-12% der Menschen, die an Covid erkranken, erleiden ein sogenanntes Long-Covid-Syndrom. Und das Long-Covid-Syndrom hat unterschiedliche Folgeerscheinungen. Long-Covid ist prinzipiell definiert, wenn man 4-6 Wochen nach der Erkrankung noch immer Symptome hat. Die Symptome reichen von einer Geruchs- und Geschmacksstörung bis hin zu Atemnot, Erschöpfungszuständen bis hin zu einem sogenannten Fatigue-Syndrom. Fatigue-Syndrom ist ein chronisches Müdigkeitssyndrom und ich kenne Patienten, die kommen aus dem Bett nicht mehr heraus. Die Behandlung ist sehr, sehr schwierig, weil wir keine Medikamente, wirklich Medikamente haben, die das positiv beeinflussen können. Wir können nur Symptome lindern. Ja, wir haben Möglichkeiten, die Lunge ein bisschen zu behandeln. Wir haben die Möglichkeit, die Leute über rehabilitative Maßnahmen positiv zu beeinflussen. Aber prinzipiell ist die Einflussmöglichkeit eine sehr begrenzte. Das muss man den Leuten auch sagen, wenn sie an Long-Covid erkranken. Und ich habe selber Patienten, die leiden jetzt noch nach 1,5 Jahren an Long-Covid-Syndromen, die vorher vollkommen gesund gewesen sind. Und jetzt leiden sie an Angststörungen, an Kopfschmerzen, an Atemnot und. Ja. Also das ist eine Realität. Und deshalb sind wir auch so dahinter, möglichst viele Erkrankungen zu verhindern oder dass man schaut, dass möglichst viele Leute geimpft sind, dass milde Verläufe da sind, um eben solche Long-Covid-Symptomatiken zu verhindern. Hundertprozentig kann man das ja nicht.
Aber das heißt, Long-Covid ist heilbar oder ist wirklich dann nur mehr diese Symptome, die dann auftreten, dass die gelindert werden können?
Wir wissen es noch nicht genau, weil wir haben erst Erfahrungen über 1,5 Jahre. Ja. In der Regel legen sich diese Störungen dann nach Monaten doch wieder. Ich denke an Geruchs- und Geschmacksstörungen, aber ich kenne auch Patienten, die haben nach jetzt 1,5 Jahren noch immer keinen Geruch und keinen Geschmack. Also wir wissen nicht, ob das überhaupt zurückkommt.
Zum Abschluss von unserer heutigen Podcast-Folge lassen Sie uns einen gemeinsamen Ausblick auf das Jahr 2022 wagen. Wir sind jetzt doch knapp 2 Jahre in der Corona-Pandemie. Gibt es etwas, das Sie zuversichtlich stimmt, dass dieses Jahr vielleicht weniger davon beeinflusst wird als die beiden Jahre davor? Haben Sie vielleicht auch einen Neujahrswunsch?
Ein Neujahrswunsch hat man immer. Und ich bin natürlich wie jeder andere Bürger in diesem Land müde, mit dieser Virusgeschichte umzugehen. Ich würde mir wünschen, dass wir im Jahr 2022 wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurückkehren können, ohne Maske. Ich mag die Maske nicht, obwohl ich sie selber aufsetze, weil es sinnvoll ist. Aber ich mag die Maske nicht und ich möchte sie irgendwann loswerden. Die Maske wird ein Teil bleiben, vor allem in Infektionszeiten, da bin ich mir sicher. Aber so, dass die Maske wirklich und ständig begleitet, das wäre schön, wenn das vorbei sein würde im Jahr 2022. Und da hoffe ich auf das, was ich vorher gesagt habe, dass die Omikron-Variante die Potenz haben könnte, die Pandemie zu beenden. Und auf das würde ich mich sehr freuen.
Das sind doch sehr schöne Schlussworte, Herr Dr. Dax. Dann darf ich mich ganz herzlich fürs Zeitnehmen bedanken, auch für die spannenden medizinischen Einblicke wie immer. Und darf meine letzten Worte an die lieben Hörerinnen und Hörer richten. Herzlichen Dank fürs Zuhören und für euer Interesse und bis bald auf Salzburg 24. Tschüss.